Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Es kann sein, dass das hier bald zu Ende geht.
Nur schon das Schaf ist schon das Schaf. Es macht gern Unsinn und ist nicht besonders brav.
Ja, schon das Schaf, Liebling aller Kinder und auch aller Knet-Animationsfilme, hat gerade ein großes Problem, weil es gibt bald keine Knete mehr für Shaun das Schaf. Die Firma, die bisher die Knete hergestellt hat für Shaun das Schaf, die geht jetzt pleite. Und wir fragen gleich, ist das wirklich ein großes Problem? Braucht es diese eine ganz besondere Knete? Was kann die denn, was zum Beispiel Computer nicht können oder andere Kneten nicht können? Das besprechen wir gleich mit einer deutschen Claymation-Künstlerin. Die Filmwelt macht sich Sorgen um eines der berühmtesten Filmschafe. Shaun das Schaf. Sehr berühmt, diese Knet-Animationsserie aus England, auch in Deutschland sehr beliebt. Die Sounds, die wir hier hören, die sind fantastisch und die bleiben das auch. Aber die Knete für die Figuren, die ist jetzt weg, weil die eine große Knetfirma, die seit Jahren die Knete liefert für Shaun das Schaf, die geht jetzt pleite. Und es betrifft auch andere große Knet-Animationsfilme, Wallace & Gromit zum Beispiel, Chicken Run, wo jetzt gerade ein ganz neuer Film bei Netflix startet. All diese Filme werden von der einen Produktionsfirma gemacht, von Aardman Animations in England, in Bristol. Und die haben jetzt eben gerade keinen Knete-Lieferanten mehr. Und was das bedeutet, was für Alternativen es da vielleicht gibt für die gute Animationskunst, das bespreche ich mit der deutschen Stop-Motion-Animatorin und auch Knetkünstlerin Tine Knuth. Hallo.
Hallo.
Sie haben ja selbst schon für Aardman gearbeitet, also für diese Produktionsfirma, die auch Shaun das Schaf macht. Sind das wirklich schlimme Nachrichten für diese Produktionsfirma?
Nee, ich habe tatsächlich gerade eben noch vor unserem Interview mit einem Kollegen gesprochen und Aardman hat tatsächlich Restbestände noch aufgekauft von New Plus, das ist die Firma, die jetzt zugemacht hat. Sie haben jetzt 400 Kilo und sie versichern, haben sie jetzt auch auf der Webseite, glaube ich, gesagt, die nächsten Produktionen sind nicht gefährdet, inklusive Wallace & Gromit und Shaun das Schaf auch. Also das kann alles weiter bestehen und während dieser Phase, dass sie eben die Knetbestände aufbrauchen, werden sie eine Transition überlegen. Also es gibt zum Beispiel auch Plasticine, das ist eine andere große Marke, da finde ich die Farben besser. Und ich habe für die Firma auch schon mal eine Werbung gedreht. New Plus ist stabiler und hält den Scheinwerfern besser stand. Aber ja, mein Kollege hat jetzt einen Mensch aus den 70er Jahren ausfindig gemacht, der früher die Knete gemixt hat und von dem wird er jetzt lernen. Und er wird mir dann das Rezept geben, wenn er es gelernt hat.
Aha.
Also ist keine Sorge, es wird weitergehen.
Okay. Also, aber die Schlagzeile ging rum und die haben ja auch irgendwie gesagt, die Macher, dass das jetzt schon erstmal ein harter Einschnitt ist und dass sie noch nicht wissen, wie genau es weitergeht. Ist es denn so, dass das eine ganz bestimmte, ganz besondere Knete ist, die da verwenden?
Ja, wie gesagt, New Plast wird eigentlich in allen Animationsstudios verwendet. Die ist einfach stabiler, die schmilzt nicht so leicht, schwitzt auch nicht so leicht, also hat einfach eine bessere Konsistenz, wenn man da wirklich oft mitarbeitet. Ich finde wiederum, die Farben sind eher so gedeckt, also da ist Plasticine besser. Das ist jetzt Insider-Talk.
Ja.
Aber ja, sie müssen einfach, es wird wieder eine Lösung geben, denke ich mal. Und jetzt haben sie erstmal vorgesorgt, also für Wallace & Gromit ist genug Knete da. Und was auch immer jetzt gerade noch in der Pipeline ist, Shaun ist ja immer am gemacht werden. Chicken Run ist jetzt gerade abgedreht.
Okay. Also wird es eine Lösung geben. Sie haben da selber mal mitgemacht, ne? Sie haben selber bei einem Shaun das Schaf-Dreh mitgemacht. Was haben Sie denn da gemacht? Haben Sie auch die Figuren gebaut, animiert?
Nee, also bei den großen Firmen ist ja, da hat wirklich jeder seinen Slot. Also da hat, da ist selbst in der Kameraabteilung gibt es dann halt den Gaffer, der dann nur Kabel einstecken darf. Und also jeder hat wirklich seinen ganz eingeschränkten Bereich. Und ich bin also nur Animatorin. Wenn ich jetzt hier beim Sandmännchen bin, da mache ich auch alles. Da mache ich Figurenbau und helfe beim Set mit. Aber bei Aardman bin ich dann wirklich nur Animatorin. Das war so mein erstes Mal, dass ich tatsächlich zwischendurch auch mal Pause hatte. Also man hat dann immer so vier Animatoren auf dem Sofa schlafen gesehen.
Aha.
Also ich habe angefangen bei Timmy das Schäfchen, das ist ja nochmal ein Spin-off von Shaun das Schaf. Und dann bin ich rübergewandert zu Shaun das Schaf. Und ja, ich habe eigentlich nur animiert und dann gibt es extra Leute, die Figuren bauen.
Und animieren heißt, sie haben dann quasi die Ärmchen bewegt und die Beine und sowas.
Genau, also alles, was da zum Leben einhauchen gehört. Und dann hat man Assistenzanimatoren, die zum Beispiel, weil es halt eben Knetfiguren sind, die dann zum Beispiel von dem Hund, von dem Bitzer immer wieder die Mundpartie neu modellieren und dann kriegt man wieder so ein paar Phasen und die gehen natürlich dann kaputt. Also da hat wirklich jeder so seinen, seinen Bereich.
Und dazwischen schläft man dann auf dem Sofa.
Kann man auch machen, ja. Animatoren haben die besten Möglichkeiten zu schlafen. Also unterm Set, im Regal, wo wir schon überall geschlafen haben. Also Hauptsache mal ein bisschen.
Weil die Tage so lang sind oder wieso?
Nee, es strengt einfach an. Also wahrscheinlich, weil man sich so konzentrieren muss und man steht den ganzen Tag und man geht ja auch nicht früh ins Bett. Mhm. Also es ist einfach, und man muss ja warten, und wenn dann ein Sofa da steht, dann bietet sich das an. Und ich meine, lieber schlafen und dann fit sein, als nicht schlafen und so deutschlandmäßig permanent auf Strom sein, aber gleichzeitig nichts machen.
Ja, total. Strahlt ja vielleicht auch dann auf die Produktion aus. Passt irgendwie zu Schauen, das Schaf, wenn da die AnimatorInnen so schlafen währenddessen. Passt irgendwie gut. Aber was ist denn eigentlich überhaupt das Besondere daran, mit Knete zu arbeiten? Also das machen ja nicht alle. Es gibt ja auch ganz viele andere Stop-Motion-Arbeiten, die sie ja auch machen. Was zeichnet denn Knet-Animation aus?
Also ich würde Knet eigentlich immer nur benutzen, wenn man irgendwas morphen will. Also ich weiß nicht, ob das in Deutschland bekannt ist. Es gibt ja diesen Charakter Morph.
Nee,
so einer der ersten Charaktere von Aardman, das ist so eine kleine Figur, und die morpht tatsächlich. So ein bisschen wie bei Sesamstraße damals die Plonsters. Mhm. Und da macht Knet Sinn, weil Knet kann man eben in viele verschiedene Formen bringen. Während wenn ich jetzt eine Figur animieren will, die einfach so wie zum Beispiel das Sandmännchen, das bleibt ja immer in der Form. Mhm. Da würde jetzt Knet keinen Sinn machen, weil der geht kaputt, der schmilzt, der... Da hat man dann Silikonhände und meistens Plastikgesichter. Ich muss auch zugeben, die Schafe bei Schorn das Schaf sind auch nicht aus Knet, die sind aus Silikon und Plastik.
Also
überhaupt kein, außer die Augenlider, ist kein Knet dabei. Und weil es einfach keinen Sinn macht, weil die Beine bleiben ja, wie sie sind.
Also wenn man besonders viel bewegen möchte in alle Richtungen sozusagen, dann braucht man Knete.
Wenn man die Form verändern will. Also wenn ich jetzt einen Arm habe, der sich natürlich auch viel bewegt, aber eigentlich immer in der Form des Arms bleibt, dann ist es Silikon, weil es einfach auch schneller geht und nicht kaputt geht. Und wenn ich aber, ich habe zum Beispiel mal für einen kleinen Werbefilm mit Knet gearbeitet, das haben wir dann reliefmäßig auf die Oberfläche gelegt. Und dann konnte ich, ohne dass irgendwas umfällt, es sah aus wie Figuren, die stehen. Aber ich habe dann mit dem Knet zum Beispiel Haare fliegen lassen können und ineinander die Farben ineinander übergehen lassen. So ein bisschen wie Ölmalerei, nur mit Knet. Mhm. Und sowas geht eben dann nur mit einem Material, was man eben verändern kann und mischen kann und so. Also für sowas macht es dann Sinn. Und für Augenlider, manchmal werden die Augenlider gegossen bei manchen Produktionen. Aber bei Sean Scharf zum Beispiel ist es einfach Knet und dann kann man die in verschiedenen Phasen animieren, kleiner, größer.
Und ich frage mich, ist das wirklich dann nur Animation? Weil, also ich meine, digital kann man das ja eigentlich auch alles sehr gut herstellen und vielleicht würde man den Unterschied gar nicht so sehen. Was für eine Rolle spielt denn digital in dieser Animationswelt?
Naja, also was ich immer feststelle, ist, ein schlecht gemachter Digitalfilm sieht immer schlecht aus und ein mittelmäßig gemachter Stop-Motion-Film sieht irgendwie schon immer interessant aus, weil bis ein Computer, eine CGI-Animation tatsächlich gut aussieht mit irgendeiner haptischen Oberfläche, das dauert. Also man fängt bei Computeranimationen an mit irgendwelchen, die Figuren sind grau und dann, die werden erst animiert, später werden sie geleuchtet und dann Texturen drüber gemacht, sage ich jetzt so als Laie, was ich so davon verstanden habe. Mhm. Es dauert einfach wahnsinnig, bis es wirklich einen guten Look hat. Während ich finde zum Beispiel Stop-Motion-Animation, da kann man da ganz, ich hatte mal einen Videoclip, da habe ich einfach aus Pappmaché eine kleine Puppe gemacht und das sieht schon gut aus, ein bisschen Farbe drauf und es hat dann schon so einen Charakter. Und das ist bei CGI eben wirklich schwieriger und auch nicht billiger. Also das ist immer, es gibt nicht den Mach-einen-Dinosaurier-Knopf beim Computer. Mhm.
Und wie ist das beim Sandmännchen? Also jetzt gerade arbeiten Sie beim Sandmännchen, beim RBB in Berlin. Da haben wir Sie jetzt auch gerade rausgeholt aus Ihrer Arbeit.
Genau, gleich bin nur über den Hof gelaufen.
Genau, gleich müssen Sie wieder zurück. Was machen Sie da gerade?
Ich bin eigentlich hauptsächlich die Animatorin da. Und jetzt gerade baut mein Regisseur, Grüße an Stefan, baut mein Regisseur gerade das Set um. Wir haben einen größeren Umbau und währenddessen baue ich jetzt gerade ein paar Tiere. Weil wir sind bei dem Sandmännchen jetzt so ein kleines Team, dass wir alle Allrounder sind. Also jeder kann quasi alles, jeder von uns hat schon animiert, jeder von uns hat Figuren gebaut und Sets gebaut und so weiter. Und deswegen, also wenn ich eine Pause habe, kann ich jetzt basteln, kann mir raussuchen, was würde ich gern machen. Möchte ich jetzt einen Basketballkorb basteln oder ein Tier? Oder das macht dann eben auch wieder Spaß, wenn man dann doch wieder alles machen kann und nicht nur animiert.
Das klingt ein bisschen wie so ein Traumjob, finde ich eigentlich.
Ist es auch.
Wunderbare Einblicke in diese Welt, von der viele wahrscheinlich gar nicht so viel wissen. Die Welt der Stop-Motion-Animation und auch der Knet-Animation. Tine Kluth ist das alles, Animationskünstlerin. Und sie sagt auch, es gibt noch genug Knete, auch für die Macher von Schauen das Schaf.
Und ich habe noch 80 Kilo zu Hause, falls jemand die abkaufen will.
Okay. Vielleicht meldet sich ja jemand.
Genau.
Vielen herzlichen Dank.
Danke auch.
Und jetzt gehen wir ins Fußballstadion und gucken dort Kunst in London im großen Stadion der Tottenham Hotspurs. Da gibt es tatsächlich einen Kunstraum im Stadion und da läuft jetzt gerade eine Ausstellung über queere Perspektiven auf Profifußball. Das fällt schon so ein bisschen auf, so eine Ausstellung in so einem riesigen Premier League Stadion, weil klar, in den letzten Jahren hat sich wahrscheinlich schon einiges getan, aber insgesamt ist Profifußball in Europa, in Deutschland, in England immer noch nicht dafür bekannt, besonders offen zu sein, wenn es um Queerness geht oder wenn es um Homosexualität geht. Aber diese Ausstellung, die gibt es jetzt, die heißt The Other Team. Und wie die ins Fußballstadion passt und was dieses Other Team genau erzählt, sagt uns jetzt Robert Rotiv aus England.
Ja, hallo. Ja, wobei ich würde jetzt gern irgendwie als erstes das Wortspiel im Titel der Ausstellung erklären. Ja. Also The Other Team, ja, das kommt von dieser Redewendung, he's playing for the other team oder auch batting for the other side, sagt man manchmal. Das ist so ein altmodischer, aber in der Alltagssprache schon immer noch gebräuchlicher Euphemismus eben für Homosexualität im Sinn von, ja, ich wusste nicht, dass er fürs andere Team spielt. Also es sagt ja auch ein bisschen was über das traditionelle, gestörte britische Verhältnis zur Sexualität aus, diese Wortwahl. Aber es ist jedenfalls ein traditionelles Verhältnis, das man hier jetzt herausfordern will.
Ja, und ich finde auch, der Ort klingt eigentlich wie eine Herausforderung. Also eine Kunstgalerie im Fußballstadion. Was ist das genau für ein Ort?
Ja, ich sollte es vielleicht beschreiben. Also wenn man so mit der Overground nach White Hart Lane fährt zum Tottenham Stadion, dann sieht man also dieses erst vor 4 Jahren eröffnete hochmoderne, nagelneue Stadion, das drittgrößte in England. Und an einem Ende davon ist so ein Nebengebäude mit einem Fanshop drin. Und dort gelangt man dann zur UF Gallery, also geschrieben OOF, UF. Diese Galerie ist frei zugänglich, so wie natürlich auch der Shop. Und sie hat immer Ausstellungen, wo es um Kunst, aber eben auch um Fußball geht. Und in diesem Fall ist diese Ausstellung gewissermaßen hausgemacht, weil JJ Guest, so heißt der junge Künstler, der dort ausstellt, der wurde von den Galeriebetreibern auf Instagram aufgestöbert und er hat sich also nicht darum beworben, sondern man hat ihn aktiv gefunden und man hat ihm sogar ein Atelier zur Verfügung gestellt, um dort diese Ausstellung zu bauen, zu erarbeiten.
Ja, man kann sich vorstellen, dass die auf jeden Fall Geld dafür haben, so einen Künstler zu aktivieren bei den Tottenham Hotspurs, also großer Profiverein mit Geld, aber ob die dann gutes Händchen haben, auch für gute Kunst, ist nicht unbedingt garantiert, oder?
Ist wahr, da könnte man einiges befürchten, aber eben diese UF Gallery, die hat schon einen ziemlich kundigen, weltstädtischen, würde ich sagen, Zugang, zumindest, also wenn ich es jetzt von dieser Ausstellung her beurteile, ich war zugegebenermaßen zum ersten Mal dort. Diese Galerie ist nicht besonders groß, aber sie hat immerhin 2 Stockwerke, also im Erdgeschoss, um die Show jetzt zu beschreiben, sieht man gleich zu Anfang ein Werk bestehend aus auf den ersten Blick scheinbar arbiträr hintereinander platzierten so Aluminiumfragmenten auf Ständern, aber wenn man die aus genau dem richtigen Blickwinkel betrachtet, dann ergeben diese Fragmente das Foto eines Kusses auf dem Spielfeld zwischen damals den Spielern Paul Scholes und Gary Neville in den 90er Jahren und es ist ein Bild, das, können wir sagen, in jedem anderen Kontext als Sport als homoerotisch verstanden würde. Und der Raum daneben, der ist umgebaut wiederum in eine Gemeinschaftsdusche, so wie man sie, sagen wir, früher in älteren Stadien in Spielerkabinen gesehen hätte oder auf kleineren Plätzen wahrscheinlich noch immer. Jedenfalls, wenn man dort diese weißen Fliesenwände nass spritzt, kommen große, lebensgroße Fotos zum Vorschein, also das ist spezielle Farbe, ja, von einem nackt duschenden Team aus dem Jahr 1966 nach dem Spiel. Also das war 66, ein Jahr vor der britischen Legalisierung, jedenfalls der Homosexualität. Also genau dieses selbe Verhalten in dieser Dusche wäre in einem Club damals noch strafbar gewesen. Mhm. Und genau auf diese bis heute überdauernden Widersprüche will dieser Künstler JJ Guest uns also hinweisen, wie er mir selbst erklärt hat.
Es geht um die Berührungen, die wir uns entsagen, um nicht attackiert zu werden oder unangenehm aufzufallen. Im Fußball treten diese Regeln außer Kraft. Ich wollte die Frage stellen, warum das hier im Stadion erlaubt ist und draußen nicht. Viele Leute finden im Fußball eine Vorlage für ihre Identität. Wir haben diese Ikonen. Männer können andere Männer offen bewundern. Es ist ein sicherer Platz dafür. In anderen Lebenssituationen geht das nicht unbedingt.
Ja, spannend, dass er hier vom sicheren Platz spricht, also Fußball irgendwie als sicherer Platz, Safe Space, um andere Männer zu bewundern. Das trifft natürlich ja nur für eine bestimmte Form von Bewunderung zu, ne? Weil andere Formen von Bewunderung, weichere, erotischere Männlichkeitsbilder, haben es ja wahrscheinlich immer noch nicht leicht und das ist dann nicht unbedingt ein Safe Place, oder?
Ja, ja, stimmt, stimmt. Genau das Gegenteil davon. Ne? Und darauf habe ich JJ gestern auch angesprochen. Er identifiziert sich ja selbst als queer. Und er hat mir gesagt, dass der Fußballplatz für ihn lange Zeit nicht gerade der Ort war, wo er gewagt hätte, jetzt sein Queersein offen zum Ausdruck zu bringen. Insofern hat eine Ausstellung wie die seine, auch wenn sie ganz ohne Slogans und erklärende Etiketten auskommt, offensichtlich auch was Didaktisches an sich.
In meiner Jugend hatte ich furchtbare Angst vor Männern, die zum Fußball gingen. Ich versuchte, mitzugehen und dazuzugehören und prügelte innerlich auf mich selbst ein, bis ich irgendwann nicht mehr wusste, wer ich war. Die meisten Männer kennen diese Erfahrung, sich in ihrer Männlichkeit bedroht zu fühlen und gegen ihre innere Stimme zu handeln, um von anderen als Mann anerkannt zu werden. Ich hoffe also, dass die Leute was von dieser Ausstellung für sich mitnehmen. Denn wenn es straighte Männer leichter finden, ihre Freunde zu umarmen und ihnen zu sagen, dass sie sie lieben, wird es auch für Schwule leichter, dasselbe zu tun.
Männlichkeitsbilder im britischen Fußball, die werden ja eigentlich schon seit Jahrzehnten irgendwie besprochen und herausgefordert. Also ich muss sofort an David Beckham denken natürlich, der ja auch damals schon vor über 20 Jahren mit verschiedenen Männerbildern gespielt hat, mit weiblichen Zügen, der dann im Sarong aufgetaucht ist, so rockmäßig, und die Presse ist dann super steil gegangen. Spielt das hier auch irgendwie eine Rolle in dieser Ausstellung oder in der Diskussion?
Ja, sehr gute Frage. Also ich muss sagen, also das Wort Metrosexuality ist als Modewort der Nullerjahre ja eigentlich, wenn man jetzt von dieser Netflix-Doku absieht, eher aus dem britischen Diskurs verschwunden mittlerweile, aber hat natürlich seine Spuren hinterlassen in der allgemeinen Akzeptanz von Genderfluidität. Aber bei dieser Ausstellung spielt es keine Rolle, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, wenn man Fußballfans auf dem Weg ins Stadion begegnet, sieht man immer noch dieselbe Performance von Maskulinität, diesen gewissen ausschreitenden, die Genitalien so stolz vor sich hertragenden, breitbeinigen Gang und diese tiefgeblökten Schlachtrufe, wie die Briten das so gut können. Also jenseits der Welt des David Beckham weiß ich nicht, wie weit es her ist mit der Genderfluidität am Fußballplatz.
Diese Ausstellung jetzt, die da zu sehen ist, für wen ist die denn gemacht? Ist die für die normalen Fans? Hat die Ausstellung offen, wenn da zum Beispiel 60.000 Fans reinkommen zum Spiel?
Ja, ja, und JJ Gäste hat mir auch versichert, dass er selbst an Spieltagen dort sein wird. Wobei der potenziell heikelste Bereich ist ja im Oberstock der Ausstellung. Dort ist nämlich ein Pissoir, kann man das im Deutschen so sagen? Ja, Pissoir, also so ein Urinal aufgestellt. Eines jener Exemplare, die aus Aluminium gemacht sind und gedacht sind, so zur gleichzeitigen mehrfachen Benutzung durch mehrere Männer mit einer Ablaufrinne und einer Spritzwand, auf die ist in diesem Fall ein Bild des Teams von Manchester City beim Gewinnen des englischen Meistertitels im Jahr 2001 aufgedruckt. Also es ist keine benutzbare Toilette, weil sie nicht an Abwasserrohre angeschlossen ist, könnte aber von besonders launigen Tottenham-Fans natürlich schon auch als solche gefährlich missverstanden werden. Aber JJ Guest ist sich ziemlich sicher, dass die Besucher auch an Matchtagen verstehen werden, dass das eine Kunstgalerie und keine Toilette ist. Also was er jedenfalls mit dem Urinal ausdrücken will, ist nicht eine Möglichkeit für Fans, sich jetzt an den Rivalen von Manchester City abzureagieren, sondern es geht, wie er sagt, auch um das Urinal, das Pissoir im Stadion als ein weiterer Ort, wo Männlichkeit performt und auf die Probe gestellt wird.
Als junge schwule Person fand ich Pissoirs furchterregend. Man darf nicht zu lange hinsehen, man kann aber auch nicht hinsehen. Man fühlt sich hyper beobachtet und gibt sich einen Ruck, denn das ist, was ein echter Mann tun würde. Man spielt dieses komische Spiel mit sich selbst, bloß für den alltäglichen Akt, aufs Klo zu gehen. Für mich ist das eine furchterregende Skulptur.
Ja, furchterregende Skulptur und natürlich aber auch eine Skulptur, die sehr tief verankert ist in der Kunstwelt. Ne? Also man muss natürlich sofort an dieses berühmte Ready-Made denken von Marcel Duchamp. Mhm. Dieses Pissoir, womit er sagen will, dass alles Kunst sein kann, wenn es halt im Museum steht.
Ja, genau. Also das ist die eine offensichtliche kunstgeschichtliche Referenz, auch wenn JJ Guests Pissoir jetzt ganz anders aussieht als das von Duchamp. Aber es ist auch innerhalb der Ausstellung wieder definiert durch seinen Kontext, denn an der Wand gleich gegenüber des Pissoirs ist so ein vergrößertes Foto von dem Tor, das Jeff Hurst 1966 beim WM-Finale gegen Westdeutschland damals geschossen hat. Bloß wurde hier anstelle des Balls ein kreisrundes Loch ins Bild geschnitten. Und zwar ist das so ungefähr in Hüfthöhe, nicht zufällig. Es ist also ein sogenanntes Glory Hole, wie der Künstler selbst es aus manchen schwulen Clubs kennt, wo man durch eben so ein Loch hindurch anonymen Sex haben kann. Könnt ihr jetzt dazu anmerken, sowas gibt es nicht nur in schwulen Clubs, aber jedenfalls. Ist es in diesem Kontext jetzt eine Gegenüberstellung von zwei halböffentlichen Orten, wo Männer voreinander ihre Genitalien entblößen? Das eine Mal gilt es als normal, das andere Mal als tabu. Also es ist so wie beim Pissoir, auch bei diesem Glory Hole, eher nicht damit zu rechnen, dass jetzt Fußballfans das Ausstellungsobjekt selbst benutzen werden. Aber was man hier schon sehr schön sieht, ist, dass diese Ausstellung ihr Statement gegen Homophobie auf dem Fußballplatz auf sexpositive Weise und vor allem mit Humor macht.
Also insgesamt, nochmal kurz zusammengefasst, würdest du sagen, das ist eine gelungene Ausstellung?
Absolut, würde sie als gelungen beschreiben und eben auch der Ort macht's. Ja. Also der Ort ist, glaube ich, der Ideale, weil auch Fans, die sonst vielleicht keine Kunstgalerien besuchen, tatsächlich dorthin kommen. Aber andererseits auch wieder nicht auf ihrem direkten Weg zum Spiel, sondern, sagen wir, wenn sie zum Beispiel auf dem Weg sind, sich im Shop ein blaues Tottenham Hotspur Kissen zu kaufen.
Queere Perspektive auf die Fußballwelt und das zu sehen im großen Fußballstadion der Tottenham Hotspurs in London. Da ist nämlich genau diese Ausstellung zu sehen. The Other Team heißt sie und die läuft jetzt ganz neu noch bis Weihnachten. Danke fürs Besuchen
genau. Und
Besprechen. Robert Roth TV aus London hier in Deutschlandfunk Kultur.
Danke ebenfalls.
In Israel werden jetzt wieder erste Filme gedreht. Erst stand die Filmwelt ja ziemlich still nach dem 7. Oktober. Die Kinos waren auch für ein paar Tage geschlossen nach dem Angriff der Hamas. Aber jetzt sind die Kinos wieder offen und die Filme werden wieder produziert. Und es sind vor allem Dokumentarfilme, die gerade entstehen. Besonders viele davon. Viele israelische Filmschaffende setzen sich auseinander mit den aktuellen Ereignissen, versuchen verschiedene Perspektiven darauf zu finden. Und was das für Filme sind, die da gerade in Israel entstehen und wie die israelische Filmwelt sich auch politisch im Land einmischt, das erzählt uns unser Filmexperte Christian Berndt.
Ich bin Miri Ben-Ami, eine Mama von Yosef Haim Ohana.
Eine Frau sitzt vor einem schwarzen Hintergrund und erzählt lächelnd von ihrem Sohn, einem geselligen jungen Mann, der gerne auf Partys geht. Am 7. Oktober wurde er von der Hamas entführt. Das berührende Porträt gehört zu einem Video-Interview-Projekt, das israelische Filmschaffende direkt nach dem Angriff der Hamas mit Angehörigen der über 200 entführten Geiseln gestartet und online gestellt haben. Mitproduziert werden die Videos von Regisseur Eliran Pellet.
Mit
den Videos wollen die Filmschaffenden erreichen, dass man in Israel und in der Welt nicht nur die Zahlen, sondern auch die Menschen hinter der Tragödie zu sehen bekommt, sagt Pellet. Er kenne niemanden, der nicht jemanden verloren hat. Sein bester Freund wurde von der Hamas ermordet. Der 7. Oktober ist für Pellet ein Ereignis, das nun seine Filmarbeit prägt und auch sein bisheriges Filmschaffen in ein neues Licht rückt. Kurz vor dem Hamas-Angriff hatte Pellets Langfilmdebüt Victory Premiere. Der Spielfilm erzählt von der unmittelbaren Zeit nach dem Sechstagekrieg 1967, von der Euphorie nach dem Sieg Israels, aber zugleich der Traumatisierung von Soldaten durch den Krieg. Sein Film, so Pellet, handelt von dem Preis, den ein Land für einen Sieg und einen Krieg zahlen muss und handle damit auch von der neuen Realität in Israel. Wie anders jetzt der Blick in Israel auf manche Kinofilme ist, davon spricht auch der Leiter des Filmfestivals und der Cinemathek in Jerusalem, Ronny Mahadav Levin. In den israelischen Kinos läuft gerade der britische Film Golda über Premierministerin Golda Meir und den Yom Kippur-Krieg 1973. Das Publikum würde nun automatisch Vergleiche zwischen dem Versagen der damaligen Geheimdienste, die alle Anzeichen des bevorstehenden Angriffs arabischer Staaten ignoriert hatten, und der heutigen Situation ziehen, so Mahadav Levin. Die israelischen Kinos waren nach dem 7. Oktober zunächst geschlossen und sind jetzt größtenteils wieder geöffnet. Die Cinemathek war das erste Kino, das nach dem Anschlag in Jerusalem wieder öffnete. Mit freiem Eintritt, einem Kinder-, Familien- und Arthouse-Programm. Das Publikum ist jetzt zahlreicher als vorher. Die Menschen suchen gerade Ablenkung, meint Mahadav Levin. Die Cinemathek hat auch muslimische Mitarbeiter, wird von palästinensischen Regisseuren besucht und zeigt arabische Programme. Die Cinemathek und das Festival erleben oft Demonstrationen von Rechten gegen ihre Filmprogramme. Die israelische Filmszene war auch stark in der Protestbewegung gegen die rechte Regierung in diesem Jahr involviert. Im Moment, so Mahadav Levin, demonstrieren die Menschen auf den Straßen zwar hauptsächlich für eine Rückholung der Geiseln aus Gaza, aber diese Demonstrationen, meint er, verbinden sich mit Protesten gegen die Regierung.
It seems, you know, this government cannot survive after this is over.
Mahadav Levin ist fest davon überzeugt, dass die Regierung nicht überleben wird bis zum Ende des Krieges. Darauf hoffte auch die Vorsitzende des israelischen Forums der Dokumentarfilmschaffenden, Chagit Ben-Yakov. Die israelischen Dokumentarfilmer sind sehr politisch, meint sie, und es gebe in Israel auch in den letzten Jahren mehr und mehr palästinensische Dokumentarfilmerinnen. Jedes Jahr, so Ben-Yakov, gibt es einige Dokumentarfilme über die Besatzung, letztes Jahr zum Beispiel eine Doku-Serie über Gaza. Zugleich aber, meint sie, ist es für palästinensische Filmemacher schwer, öffentliche Filmförderungen zu bekommen. Während die Spielfilmproduktion in Israel nach dem 7. Oktober kurz stillstand, ging es im Dokumentarfilm sofort weiter.
Some of the filmmakers are working already on documentaries about the Nova Music Festival.
Einige Filmemacher haben bereits angefangen, an Dokumentarfilmen über das Massaker am 7. Oktober auf dem Nova Musikfestival zu arbeiten.
There are debates and we are very concerned and we just
Es gibt viele Debatten unter den Dokumentarfilmern über die aktuelle Situation. Kürzlich fand ein Zoom-Meeting mit Mitgliedern des Verbandes statt, so Ben-Yakov. Einige sind sofort los mit der Kamera, andere wollen erst abwarten, denn der Schock sitzt tief. Ben-Yakov hofft auf irgendeine Friedenslösung, was in Gaza gerade passiert, sei ein Desaster. Auch für den israelischen Film würden die Ereignisse tiefe Folgen haben. Die Katastrophe des 7. Oktober gehöre jetzt unauslöschlich zum israelischen Gedächtnis.
It's hard to talk about Israel without talking about the Holocaust or the Yom Kippur War.
Man könne kaum über Israel sprechen, ohne über den Holocaust zu sprechen oder den Yom Kippur-Krieg, so Ben-Yakov. Und die Leiterin des israelischen Forums der Dokumentarfilmschaffenden ist überzeugt, in Zukunft wird es auch kaum möglich sein, über das Land zu sprechen, ohne die jüngsten Ereignisse im Blick zu haben.
Christian Berndt hier in Deutschlandfunk Kultur über die israelische Filmwelt und die ersten Filme, die da jetzt nach dem 7. Oktober entstehen. In Berlin gibt es ein großes Kino, an dem ich oft vorbeifahre und an dem ich sehr gerne vorbeifahre, weil da jede Woche ein neues riesiges Filmplakat an der Hauswand hängt. Das sieht immer super aus im grauen Stadtbild. Es macht Lust auf Filme, es macht Lust, mir dieses Plakat genauer anzugucken. Und es sieht auch wirklich aus wie eine ganz eigene Kunstform, dieses Filmplakat. Und tatsächlich, manche Filmplakate sind ja auch sehr berühmt, fast so berühmt wie die Filme. Wenn ich zum Beispiel an Metropolis denke und dieses Plakat mit diesem Kopf von dieser Maschinen-Maria oder Fear and Loathing in Las Vegas, Pulp Fiction, lauter so Plakate, die eigentlich in jeder guten Studi-WG hängen müssen. Filmplakate gibt es auf jeden Fall, seitdem es Filme gibt. Und wie sich diese Plakate verändert haben im Laufe der Jahrzehnte, was die über Kunst erzählen, Filmkunst, Werbekunst, das zeigt jetzt eine neue Ausstellung in Berlin. Die heißt Großes Kino, Filmplakate aller Zeiten. Laura Helena Wurth hier aus dem Kompressor-Team hat diese Ausstellung besucht. Laura, wie wird man denn da in diese Welt der Filmplakate reingeführt, in diese Ausstellung? Hängen da einfach so ein Haufen Filmplakate an der Wand?
Also im Grunde ja. Das heißt, man kommt rein und ist erstmal ganz erschlagen von wirklich einer Masse an Filmplakaten, die in so einer wilden, man sagt Petersburger Hängung, wenn alles so zusammen an einer Wand hängt. Aber das Ganze ist natürlich chronologisch geordnet und geht durch die Filmgeschichte, weil solange es eben Filme gibt, gibt es eben auch die Plakate, die diese Geschichte dieses Films ganz komprimiert irgendwie visualisiert nach außen tragen müssen. Das heißt, da sind Plakate von 1905 bis 1923 und genau diese Plakate und was man eben für genau die Essenz von so einem Film hielt, erzählen natürlich immer auch ganz viel über die Epoche und die Zeit, in der man damals war. Die haben sich aber auch noch so einen ganz cleveren und wie ich finde total schönen Kniff ausgedacht. Es gibt nämlich, sie haben 26 Stimmen, also verschiedener Filmemacherinnen, Schauspielerinnen, Filmkritikerinnen, aber auch zum Beispiel den ehemaligen oder den bald ehemaligen Berlinale-Direktorin, haben sie gebeten, sich ein Filmplakat auszusuchen und ganz kurz und wirklich banal zu sagen, was ihnen daran gefällt. Da ist dann beispielsweise Yasmin Tabatabai, die Schauspielerin dabei, die sich das Filmplakat zur Rocky Horror Picture Show mit diesen verführerisch rot geschminkten Lippen, die sich so auf die Unterlippe beißen, ausgesucht hat, weil sie daran interessant fand, wie sich eben die sexuelle Freiheit der 70er Jahre daran zeigt. Oder man hat auch Graf Haufen gefragt, was so eine Art Kultvideothekar aus Berlin ist. Der hat hier eine eigene Videothek, die er Videodrom genannt hat. Und das ist aber benannt nach einem Film, so ein Media-Thriller aus den 80ern. Da sieht man so einen ganz, ganz kleinen Mann, der vor so einem riesigen Frauengesicht eigentlich davonläuft. Und anhand dieser 26 Stimmen wird man da so durchgeführt und traut sich total, total einfach auch über diese Dinge zu reden, weil man diese Vorgabe hatte, was ich kuratorisch einen sehr interessanten und klugen Kniff fand.
Ja, das klingt spannend und das ist auch spannend, dass da jetzt Filmplakate aus so vielen Jahrzehnten da hängen und die Ausstellung ja aber auch sehr klar offenlegt, wie sie die ausgesucht haben, wie die gesammelt wurden. Ne?
Genau, es ist nämlich die grafische Sammlung, die man hier sehen kann und man hat eben während der Vorbereitungen festgestellt, dass es kaum Plakate nach 1990 gab. Das heißt so, es war alles historisch, das heißt alles, was uns jetzt so ganz unmittelbar im visuellen Gedächtnis ist, war gar nicht dabei. Das heißt, man hat sich dann Fragen gestellt und hat diese Fragen ganz vorbildlich offengelegt, wonach man diese Lücken geschlossen hat. Und zwar gab es dort bei den Filmplakaten einmal die Frage, was ist den Kuratorinnen im Alltag aufgefallen, wenn sie selber ins Kino gegangen sind? Haben sie da irgendwas gesehen, wo sie dachten, ah, das ist irgendwie auch auf einer grafischen Ebene interessant? Das andere ist, dass man umgedreht geguckt hat, dass man nicht ein Filmplakat angeguckt hat und dann gefragt hat, wer hat das eigentlich grafisch designt, sondern dass man geguckt hat, welche interessanten Grafikdesignerinnen und Designer haben eigentlich auch Filmplakate gemacht. Und dann hat man sich total bemüht, das Ganze auch internationaler und vor allem auch weiblicher zu gestalten, weil das natürlich auch eine Realität in einer immer globaler werdenden und gewordenen Filmwelt abbildet. Und da hat man sich genau sehr drum bemüht. Und da merkt man auch nochmal so ganz speziell dieses Sammeln von eigentlich ja einem Alltagsobjekt, was ganz oft eigentlich einem sehr subjektiven Geschmack irgendwie auch unterliegt, wie man damit umgehen kann in so einer grafischen Sammlung in einem Museum. Und man kann auch, falls man findet, es fehlt einem ein Film, kann man den auch aufschreiben und eine Box werfen und kann selber beitragen, die Sammlung zu erweitern.
Ah ja, okay, dann erweitert man die Sammlung. Nicht die Ausstellung, aber die Sammlung immerhin.
Genau.
Ja. Ja, du meintest, in den 90ern hört es auf und ich fand es auch ziemlich spannend, als ich mir so ein paar Bilder jetzt angeguckt habe. Also es gibt ja echt Plakate, die kennen wir alle irgendwie, Pulp Fiction, Fear and Loathing in Las Vegas oder so. Aber das sind alles so ältere Filme, jetzt in der digitalen Welt. Ja, wie ist das? Spielen da Filmplakate überhaupt noch eine Rolle?
Also die Ausstellung geht eben bis 2023. Das letzte Plakat, was drin ist, ist vom Barbie-Film. Und der verkörpert eigentlich ziemlich gut, was so deren Aussage ist, wo ich auch mitgehen würde, dass Filme sich immer mehr, und zwar so seit den 80ern, seit Jurassic Park wird dort gesagt, eigentlich in so eine eigene Markenwelt entwickelt haben. Also dass es nicht mehr nur darum geht, den Film zu verkaufen, sondern tatsächlich eben auch dieses Merchandise drumherum. Und das dazu gehört natürlich auch eine gewisse visuelle Flexibilität. Nichtsdestotrotz ist das Filmplakat immer noch und dieses sogenannte Visual immer noch einfach das Wichtigste, was es nach draußen zu tragen gilt, wenn man einen Film verkaufen möchte. Sei es eben an der Kinokasse oder heute im Streamingdienst. Mhm. Und das wird dort irgendwie sehr gut gezeigt auch nochmal.
Diese Plakate sind ja so eine Mischung irgendwie aus einerseits Kunst, grafischer Kunst, Filmkunst oder so, aber natürlich sind sie auch Marketing, Werbung. Wie geht die Ausstellung damit um, mit diesem Spannungsfeld?
Genau, das Filmplakat ist nämlich ein totaler Hybrid eigentlich, der sich zwischen einer Auftragsarbeit und einer wirklich grafischen Dienstleistung und aber irgendwo auch einer künstlerischen Arbeit bewegt. Das heißt, da muss man so eine Art Gleichgewicht finden. Und du hattest es vorhin schon angesprochen, das Originalplakat von Fritz Lang ist dort zu sehen, von Metropolis zum Beispiel. Und das ist diese riesige Häuserreihe, wo sich dann wirklich grau bis ins Unendliche diese Hochhäuser erstrecken. Und darüber tanzen diese ganz spitzen Buchstaben, die eben das Wort Metropolis formen. Und das ist für uns schon eher ein Kunstwerk, aber einfach auch, weil es so lange her ist und weil man damals auch noch mit ganz anderen visuellen Codes gearbeitet hat. Und wir lernen in der Ausstellung zum Beispiel auch, dass ein klassischer visueller Code, an dem wir heute erkennen, dass es sich um Actionfilm handelt, ist, wenn die Hauptfarben sind schwarz und orange. Man denke da an Indiana Jones Plakate zum Beispiel. Und dass sobald wir ein Plakat mit viel Weißraum sehen, es sich wahrscheinlich um eine schräge, witzige Komödie handelt. Da kann man dann an Catch Me If You Can denken, wo man nur den Schatten von Leonardo DiCaprio, der so aus dem Bildrand sieht, oder auch eigentlich ein sehr ikonisches Bild, die Parkbank von Forrest Gump, wo Tom Hanks drauf sitzt. Beides Plakate mit ganz viel Weißraum, die der Fantasie freien Raum lassen wahrscheinlich.
Also vieles, was man lernen kann und mitnehmen kann in dieser Ausstellung, die heißt Großes Kino, Filmplakate aller Zeiten, ist zu sehen im Kulturforum Berlin und dort noch eine ganze Weile bis zum 3. März. Laura Helena Wurth hat es für uns angeschaut. Vielen Dank, Laura. Danke.